Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer und da sind wir mit den Vorschauen. Da sind wir jetzt mit der Vorschau auf die Gruppe A und natürlich mit dabei ist der Bernd Schwickerath.
Servus. Wunderschönen guten Tag, Herr Fetzer, und in die Runde. Es geht los.
Genau, in die große Runde und ihr werdet das jetzt bei jedem Podcast hören. Vielen Dank und dieses Projekt ist von euch finanziert und von euch unterstützt und alle, die jetzt schon ja gezahlt haben über startnext.com/wm-2025 haben dafür gesorgt, dass es dieses Projekt gibt und alle, die jetzt hören und lesen können bis zum Ende der Weltmeisterschaft einfach dafür sorgen, dass dieses Projekt uns noch mehr Spaß macht. Denn natürlich freuen wir uns über Eishockey, aber wir freuen uns auch über ja euren Support und dass ihr das, was wir hier machen, wertschätzt.
Ja, und je mehr ihr das hört, desto schlechter soll euer Gewissen werden und dann irgendwann geht's richtig ab bei euch.
Die Vorschauen, wir schauen...
Das ist natürlich ein Witz, ne? Genau. Also wer unterstützen will, der macht's, wer nicht, der nicht. Alles cool.
Unsere Vorschauen, wir schauen auf die Gruppe A, wir schauen auf die Gruppe B, natürlich dann ohne Deutschland, wir schauen auf Deutschland. Das sind unsere drei Vorschauen, die könnt ihr hören in diesem freien Feed. Und wir haben jetzt so gesagt, wir gehen wirklich jedes Team durch. Wir gehen jetzt nicht in die Tiefe, aber wir wollen zu jedem Team was sagen, zu den größeren vielleicht ein bisschen mehr, zu den deutschsprachigen vielleicht ein bisschen mehr, zu Deutschland natürlich in einem eigenen Podcast. Aber wir ziehen jetzt die Gruppe A durch und fangen an mit Kanada aus der Gruppe A, oder?
Absolut. Und wir haben uns das so überlegt, wir erzählen euch ganz kurz die grundsätzliche WM-Medaillenhistorie und dann, was im vergangenen Jahr passiert ist. Dann haben wir immer einen oder mehrere Players to watch. Dann setzen wir ein Ausrufezeichen und ein Fragezeichen. Und wir beginnen mal mit Kanada. Natürlich Rekordweltmeister, 28 Mal Gold, 16 Mal Silber, 9 Mal Bronze. Vergangenes Jahr allerdings... Vierter nur geworden im Halbfinale gegen die Schweiz raus. Das war eine ziemliche Enttäuschung, oder? Players to watch? Ja, Herr Fetzer, wen nehmen wir denn da? Wir haben so viele zur Auswahl. Ich würde sagen, wir starten mal mit Sidney Crosby, oder?
Ja, würde ich schon sagen. Einer der besten Eishockeyspieler der Geschichte. Alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Sowohl mit dem Club als auch mit der Nationalmannschaft. Einzelnen Trophäen. Und ja, 2015 auch schon mal Weltmeister. Damit natürlich schon Mitglied auch im Triple Gold Club. Schütze des goldenen Tores im Olympiafinale und.
Ja, und dann mache ich mal weiter mit Nathan MacKinnon, also Top-3-Spieler der Welt, dreimal in Folge die 100 Punkte geknackt in der NHL und war ja auch schon mal Weltmeister, ne? Also ist nicht so, als sei der jetzt so ganz neu beim Turnier. Und klar, Crosby hat den größten Namen, aber rein vom Spielerischen her ist Nathan MacKinnon der größte Star dieses kompletten Turniers. Wie gesagt, einer der besten Spieler der Welt und der wird wahrscheinlich wirklich den Unterschied ausmachen.
Dann könnten wir noch 3, 4, 5 der Superstars nehmen. Wir könnten auch über Flurry sprechen, der ja jetzt tatsächlich zugesagt hat, nachdem er seine NHL-Karriere beendet hat und jetzt nochmal Weltmeisterschaft spielt und natürlich mit Kanada Gold auch Mitglied im Triple Gold Club werden könnte.
Ja, stopp. Da gibt es ja eine neue Aussage, ne? Ihr wisst ja, der Triple Gold Club ist ja eine Erfindung und dort wird jetzt gesagt, selbst wenn Flurry gewinnt, wird er nicht in den Triple Gold Club aufgenommen, weil er Vancouver 2010, als Flurry ja Gold geholt hat, keine einzige Minute auf dem Eis stand. Und deshalb ist er natürlich trotzdem Olympiasieger, er hat die Medaille bekommen, aber für den Triple Gold Club reicht es trotzdem nicht.
Also, und den Olympiasieg auf dem Eis, den wird er sich nicht mehr holen können. Insofern,
wahrscheinlich
okay.
Nicht.
Ja, das ist unwahrscheinlich. Aber wir haben noch Macklin Celebrini da mit dabei bei den Players to Watch, weil das eben einer der jungen Spieler ist, der im College halt dann alles gewonnen hat. Aber jetzt mit Kanada, auch bei der U20-Weltmeisterschaft, ja, eher enttäuschend, noch nicht so richtig was gerissen.
Viertelfinale raus, ne?
Genau, Viertelfinale raus mit der U20.
Und U18 war er nur einmal Bronze.
Genau, wobei er er könnte ja jetzt auch noch U20-Weltmeisterschaft, oder hätte noch spielen können. Ja, 63 Punkte jetzt in dieser Saison und auch für den Rookie des Jahres nominiert.
Dann gucken wir aufs Ausrufezeichen. Ja, haben wir uns überlegt, dass einfach die ganzen Superstars kommen, ne? Und das vor allen Dingen in der Offensive. Es sind ja noch viele andere Leute bei, so ein Ryan O'Reilly und so. Also das ist ja, also die Top 6, die Kanada bei diesem Turnier aufstellen wird, die könnte auch easy bei einem NHL-Team die Top 6 sein. Und das ist für uns das absolute Ausrufezeichen. Fragezeichen sehe ich. Ehrlich gesagt, ein Stück weit in der Defensive. Natürlich für Weltmeisterschaftsverhältnisse ist die auch top. Aber es ist nicht so ein richtiger Superstar bei wie jetzt in der Offensive. Und dann ist natürlich die Frage, je länger das Turnier dauert, reicht das dann? Kann natürlich reichen, wenn du vorne einfach die Tore machst. Aber ich finde, im Verhältnis dazu, wie stark der Sturm ist, ist die Defensive eher ein Fragezeichen.
Ja, aber Fragezeichen auf ganz hohem Niveau und dann ja, die Frage, klar. Reicht das dann für Gold in einem Spiel, möglicherweise gegen Schweden, Tschechien, USA? Deutschland, im Finale.
Natürlich. Leg die Latte mal schön hoch.
Nee, also ich würde vielleicht auch noch sagen, so was jetzt immer Fragezeichen war bei den Kanadiern in den letzten Jahren, war natürlich auch die Torwartposition. Die Frage, wie gut Fleury da spielt, aber das ist jetzt irgendwie, ja, ist auch die Frage, wie sie da mit der Situation umgehen, wie Fleury mit der Situation umgeht, dass er dieses, dass er natürlich im Fokus ist, weil das jetzt wirklich dann sein letzter Auftritt ist und nicht in der Heimat in Kanada oder eben bei den Minnesota Wild, sondern jetzt eben bei einem WM-Turnier.
Ja, weiter geht's mit Österreich. Da fangen wir mal an. Auch Österreich hat schon mal eine Medaille geholt, nämlich, also keine goldene, keine silberne, aber vor langer Vorzeit mal zweimal Bronze. Vergangenes Jahr Zehnter geworden, in der Vorrunde raus. Und das war ja ein bisschen bitter. Erinnern wir uns, wie stark die zwischendurch gespielt haben, haben ja durch die Finnen geschlagen. Aber am Ende haben sie es dann vergeigt, weil sie dann gegen die eher schwächeren Teams verloren haben.
Ja, also ein bisschen bitter ist, finde ich, stark untertrieben. Ja, ne? Genau, also man muss sagen, es war Platz 10, es war der beste WM-Platz aller Zeiten für die Österreicher, aber sie haben ja diesen Punktgewinn gehabt gegen Kanada nach 1-6 Rückstand vor dem letzten Drittel, noch auf 6-6 ausgeglichen, bevor dann John Tavares in der Verlängerung getroffen hat. Rossi hatte dann den Ausgleich in der letzten Minute gemacht gegen Kanada zum 6-6. Ja. Sie haben Finnland geschlagen mit dem Siegtor von Baumgartner eine Sekunde vor dem Ende und hatten dann natürlich im letzten Spiel die Chance aufs Viertelfinale. Wenn sie Großbritannien, den Absteiger, geschlagen hätten, wo alle sagen, okay, das ist jetzt, wenn ihr gegen Finnland, gegen Kanada so gut gespielt habt, das muss doch gehen, verlieren das 2-4. Und wenn sie gewonnen hätten, hätten sie genauso viele Punkte gehabt wie Finnland und dann wären sie eben durch den direkten Vergleich im Viertelfinale gewesen. Trotzdem Zehnter. Und dann schauen wir auf die Players to Watch. Da können wir sehr wahrscheinlich nicht auf Marco Rossi jetzt bei diesem Turnier schauen, weil er zwar raus ist bei den Minnesota Wild, aber ganz komisches Saisonfinish, dann nur noch vierte Reihe gespielt, Vertrag läuft aus, also auch Roger Bader hat dann nochmal gesagt, na, das ist unwahrscheinlich, dass Marco Rossi kommt, aber Marco Kasper hat jetzt NHL gespielt in dieser Saison, 19 Tore gemacht für die Red Wings, ja, an achter Position gedraftet, Vinzenz Rohrer, auch ein junger Spieler, 15 Tore in der Hauptrunde für die ZSC Lions, wieder Schweizer Meister geworden und ich würde da noch auf den Jungen schauen. Gregor Bieber, Rögle BK, erste Weltmeisterschaft für ihn, an 98. Position gedraftet, Riesenkante, 1,90 Meter groß, um die 90 Kilo. Das sind also jetzt so die jungen Österreicher. Und dann hast du natürlich noch so die alten Recken wie Thomas Raffel, Peter Schneider. Du hast dann so im besten Eishockey-Alter Benjamin Baumgartner, Lukas Haudum, Dominik Zwerger und ganz, ganz wichtig bei den Players to Watch, du hast Abte Tolvanen im Tor, klar, wen denn auch sonst? Und das natürlich ist natürlich die Story vielleicht jetzt vor dem Turnier schlechthin, dass Abte Tolvanen, übrigens Bruder von Eli Tolvanen, der auch bei der Weltmeisterschaft mit dabei ist, aber wie der Name vielleicht schon vermuten lässt, für Finnland, aber Abte Tolvanen ist eingebürgert worden und das haben ja die Österreicher schon nach dem Turnier letztes Jahr gesagt, dass sie darüber nachdenken und so die Torwartposition irgendwie dann lösen wollen, denn das war immer das Problem der letzten Jahre bei den Österreichern und jetzt haben sie Abte Tolvanen, der zum zweiten Mal Playoff-MVP geworden ist, bei Salzburg spielt, 95,8% Fangquote in den Playoffs. Jetzt haben sie Abte Tolvanen vor allem zwischen den Pfosten und haben dieses Problem gelöst und das ist dann wirklich aus österreichischer Sicht der Abte Tolvanen wahrscheinlich.
Sehr schön. Fragezeichen habe ich mir überlegt, erinnerst du dich, vor ein paar Wochen hieß es doch, da gäbe es so riesen Stress zwischen Mannschaft und Trainer, da würden Leute absagen, die hätten keine Lust, die würden quasi boykottieren, weil sie keine Lust auf den Trainer haben, der hat das dann eingefangen, sagt, das stimmt überhaupt nicht. Es gibt eine atmosphärische Störung, wir können es natürlich nicht beurteilen, deswegen ist es in der Fragezeichen-Kategorie, glaube ich, ganz gut, wissen wir über das Turnier, müssen wir im Turnierverlauf beobachten.
Ja, und das war ein Artikel der Salzburger Nachrichten damals, Benjamin Nissner und Mari Huber von Salzburg sind jetzt auch nicht mit dabei, ist immer so natürlich jetzt nicht offiziell, wir haben ein Problem mit dem Trainer, sondern heißt natürlich irgendwie, was ich, angeschlagen, Belastung und sonst was. Der Bader wird auch in dem Artikel zitiert und hat gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Spieler 11 Monate nach der für Österreich erfolgreichsten WM ein Problem mit mir haben sollen. Ja, aber es sind jetzt immer noch 7 Salzburger im Kader. Es hieß ja, dass vor allem die Salzburger Spieler so ein bisschen Probleme mit ihm haben, mit seiner Art, mit der Taktik, mit dem Führungsziel. Aber 5 Feldspieler und 2 Torhüter, noch mit dabei. Ich hätte noch ein Fragezeichen, nämlich was macht der Kopf? Ne? Ich würde sagen, das ist jetzt so die beste österreichische Generation an Eishockeyspielern mit diesen Jungen, die jetzt nachkommen. Natürlich, Rossi war letztes Jahr dann doch einfach auch im Fokus und natürlich auch der Topspieler, aber du hast eben Raffel, Schneider, habe ich angesprochen und so weiter, die jetzt so schon Mitte 30 sind, aber einfach auch noch ganz gut scoren und letztes Jahr auch noch ganz gut gescored haben oder ihre Rollen halt spielen. Eine gewachsene Mannschaft, die jetzt eigentlich eigentlich ja einen Schritt vom Viertelfinale entfernt war. Und jetzt haben sie es wieder nicht geschafft. Also die Frage ist, was macht der Kopf? Und die Gruppe ist natürlich schwer, wenn du jetzt sagst, okay, Viertelfinale sollte dann vielleicht das Ziel sein. Das wird richtig schwer mit Kanada, Schweden, ja. Finnland, Slowakei noch mit dabei. Dann Lettland sehe ich dann auch mindestens auf Augenhöhe mit Österreich, vor allem mit der Turniererfahrung. Und dann gilt es halt vor allem Frankreich und Slowenien oder einen davon hinter sich zu lassen.
Ja, und dann kommen wir direkt zu den Franzosen. Das ist unser nächstes Team. Da geht's mit den WM-Medaillen ganz schnell. Da steht nämlich eine 0, noch eine 0 und dann noch eine 0. Frankreich hat also noch nie was geholt. Vergangenes Jahr 14. geworden, ganz knapp nicht abgestiegen. Und das ist ja irgendwie immer so das Ziel der Franzosen. Irgendwie drinbleiben. Viertelfinale ist eigentlich auch dieses Jahr wahrscheinlich wieder utopisch. Players to watch, Alexandre Tessier. Geiler Mann, guck ich echt gern zu, hat mir echt immer gefallen, guter Techniker, allerdings muss man sagen, dieses Jahr sehr viel verletzt, hat nur 31 Spiele für St. Louis gemacht, das ist natürlich nicht so viel, dann gibt's noch Tim Bozon, oder muss man ihn französisch aussprechen, ich weiß es nicht, denn der Mann ist, immerhin in den USA geboren und hat eigentlich seine ganze Eishockeyzeit in der Schweiz verbracht, ist dort auch in der Jugend gewesen, dieses Jahr immerhin noch in den Top 9 in Lausanne gespielt, also Vizemeister geworden, 13 Tore, 13 Vorlagen, ist also ganz solide, Ausrufezeichen, boah, da habe ich mich echt schwer getan. Gibt es überhaupt eins? Also ich meine, der Vorteil ist, dieses Team hat nicht so wirklich Druck und ein Sieg gegen die Slowenien und es wäre wieder alles gut, dann hast du wieder die Klasse wahrscheinlich gehalten, aber sonst fallen mir jetzt nicht so richtig viele Ausrufezeichen ein und bei den Fragezeichen muss ich sagen, sehr unerfahrene Abwehr und im Gegensatz dazu der Sturm, Belmar, Bertrand, Reck, alle schon wirklich alt und da sind sehr viele Spieler aus der eigenen Liga bei. Ob die hochfahren können auf WM-Niveau, da setze ich mal ein großes Fragezeichen hinter.
Ja, genau. Also dann sind halt einfach die Namen, hast du aufgezählt, jetzt die schon rausstechen. Dann hast du natürlich so einen Belmar noch, der einfach, bei dem du eigentlich immer weißt, was du kriegst. Bertrand Reck kennen wir aus der DEL, aber Bertrand zum Beispiel war jetzt auch zuletzt immer rein und raus aus dem Lineup bei Ingolstadt, als auch kein herausragender DEL-Spieler. Und dann ist halt, finde ich, dann das Fragezeichen kristallisiert sich da von den Spielern, die wir jetzt einfach auch nicht so richtig einschätzen können, ja, in diesem Kader. Ja. Einer raus, der dann richtig rockt. Ist es dann vielleicht der Torwart, der auf einmal heiß läuft? Sind es dann Spieler, die richtig gut scoren und die ein super Turnier spielen? Allerdings muss man halt auch sagen, so viel Druck hat das Team jetzt nicht. Ja, also es wird jetzt auch nicht erwartet, dass die irgendwie ins Viertelfinale kommen. Genau. Ja gut, du musst halt, also Klassenerhalt ist halt, genau, Klassenerhalt. Also, aber dazu würde halt ein Sieg gegen Slowenien dann sehr wahrscheinlich auch reichen.
Ja.
Sollen wir mit denen gleich weitermachen und dann nochmal so ein bisschen leistungsmäßig nach oben springen? Dann würde ich sagen, machen wir mit den Slowenen gleich weiter. Ja. Genauso wie die Franzosen natürlich noch keine WM-Medaille. 2024 Weltmeisterschaft gespielt, da auch Zweiter geworden, also auch nicht als Erster aufgestiegen, 3 von 5 Spielen gewonnen. Und jetzt würden wir bei den Players to Watch gerne sagen, ja, Ante Kopitar, natürlich der große Slowene, aber der ist nicht mit dabei und das ist sicherlich auch ein Problem für die Slowenen.
Ja, plus Urbas, Jeglic, Schwerlic, auch alle nicht dabei. Also da sind die größten Namen, die man von den Slowenen kennt, gerade in der Offensive, gerade die Älteren, die seit Jahren Weltmeisterschaften spielen, alle nicht dabei. Dann ist nämlich echt ein großes Fragezeichen. Ausrufezeichen, um es mal von hinten aufzurollen, ist natürlich im Gegensatz dazu, das ist recht eingespielt, das Team, weil 9 Spieler kommen von Ljubljana, die ja in der österreichischen Liga mitspielen. Das ist schon echt okay. Aber ob die Qualität reicht, bin ich mir nicht ganz sicher. Es sind ja generell nur 3 Spieler bei, die in größeren Ligen zu Hause sind. Ähnlich wie bei den Franzosen ist da die Frage, können die Slowenen wirklich sich an das WM-Niveau anpassen? Gerade wenn es gegen die Großen geht, da wird es die ein oder andere richtig fiese Klatsche geben können. Players to watch haben wir aber eigentlich aus der Oberliga.
Ja, so geil, jetzt spielst du mir den zu. Ja, weil ich muss jetzt die Namen aussprechen. Ne?
Ja, klar.
Also,
Kollege, du arbeitest beim Fernsehen, schreibe ich die Namen auf und du liest sie vor. Das ist hier die Arbeitsaufteilung. Das ist ganz klar. Das steht hier im Bisselhockey WM 2025 Vertrag.
Zan Jesovcek, weiß ich nicht, ob er das wirklich dann genauso ausspricht, wie er geschrieben wird. Kann ich tatsächlich nicht sagen. Matic Podlimpnik und Jan Golicic. Also Jesovcek spielt tatsächlich in der Oberliga. 45 Punkte in 45 Spielen, 38 plus 41. Also,
das ist schon eine heiße Bilanz, genau. Muss man sagen. Aber es ist auch nur die Oberliga, es ist keine Weltmeisterschaft.
Genau, ich wollte gerade sagen, da ist ein Sidney Crosby mit dabei bei diesem Turnier und wir sprechen jetzt über einen Oberligaspieler in Deutschland als Player to Watch bei Slowenien. Matic Podlipnik mit 33 Punkten, zweitbester Verteidiger der Alps Hockey League. Das ist halt auch die zweite Liga dort. Ne? Und dann haben wir noch
trotzdem scheint er ja zumindest zu wissen, wo es gegnerische Tor steht. Ne? Also ein ordentlicher Offensivverteidiger.
Aber das ist, glaube ich, in Ordnung. Ja, in der Liga. Also jetzt
ja, in der Liga, klar, muss man also in den Klammern setzen. Aber er kann ja nicht irgendwie in der anderen Liga Tore schießen, wenn er in der Liga spielt.
Das ist absolut, da hast du natürlich völlig recht. Da muss ich dir tatsächlich uneingeschränkt recht geben zu dieser Aussage. Ja. Ich sag bloß wieder, wenn du das vergleichst. Der
Ronninger dieses Jahr auch kein einziges NHL-Tor geschossen, ne? Also willst du. Ja.
Zweite Liga in Europa und dann auch nicht in einem Eishockey-Land, also nicht in der Top-Liga. Ja, aber einer spielt auch in der Quebec Major Junior Hockey League, Verteidiger, nämlich Jan Golicic hat da 35 Punkte gemacht.
Auch nicht so schlecht, ne? Also 35 Punkte als Verteidiger in der kanadischen Top-Junioren-Liga. Warten wir mal ab, ob der vielleicht da auch ein bisschen die slowenische Verteidigung ein bisschen anleiten kann.
Da können wir ganz grundsätzlich auch sagen, das ist halt nicht die deutsche Gruppe. Das heißt, also wir werden die Mannschaft natürlich auch nicht im Duell mit Deutschland dann sehen, aber wir werden da schon auch mal rüberschauen im Laufe des Turniers und mal uns auch um diese Gruppe kümmern und schauen, okay, wer sticht da eigentlich raus und was sind dann wirklich die Players to watch, die da mal überzeugt haben und vielleicht dann wirklich mal eine Bude gemacht haben und gegen Kanada gut dagegen gehalten haben oder was auch immer.
Kommen wir zu einem eigentlichen Top-Team, denn Finnland hat 4-mal Gold, 9-mal Silber, 3-mal Bronze geholt, gerade in den letzten Jahren ja sehr viel gewonnen, gerade auch zu Hause, weil man sagen muss, jetzt 23, 24 war nicht mehr so gut, 23 hat die Heim-WM da in Tampere war ziemlich enttäuschend, 24 auch nur Achter geworden, im Viertelfinale raus, war wirklich eine Enttäuschung. Auf wen achten denn da, also Herr Fetzer, wer sind denn Ihre Players to watch?
Also wenn wir uns jetzt mal die NHL anschauen, ist es natürlich enttäuschend, weil die Top-Spieler, die auch bei den Four Nations mit dabei waren, das ist natürlich dann für mich eher ein Fragezeichen, ich ziehe es mal ein bisschen vor, nicht mit dabei sind. Also Rantanen, Barkov, Aho, Hintz, Heiskanen, Granlund, Lundell, Leine, was weiß ich, ja, da kannst du nochmal 5 bis 10 aufzählen, aber das sind so die größten Namen. Juuse Saros ist mit dabei im Tor, Toivo Teräväinen im Sturm und Eli Tolvanen, eben der Bruder von Atte, der bei Österreich spielt, ja, vom Atte. Atte kann man auch finnisch und österreichisch, finde ich, ganz gut aussprechen. Ja, absolut. Atte. Auf jeden Fall sind das halt nicht die allergrößten Namen, aber das sind jetzt so, die wir kennen aus der NHL. Und dann würde ich noch auf Atro Leppänen gehen, denn der war als Verteidiger bester Scorer in der Hauptrunde in Finnland. 63 Punkte hat er gemacht, die meisten All-Time in der finnischen Liga für einen Verteidiger. Also das ist für mich auch noch so ein Player to watch, mal weg von den größeren Namen. Wobei ich auch sagen würde, dann kommen wir zu den Ausrufezeichen, dass Juuse Saros dann schon ein Ausrufezeichen ist, oder? Das ist natürlich kein elitärer NHL-Torwart, aber ein guter, mehr als solider.
Ja, und die Frage, die wir uns bei den Finnen ja immer stellen müssen, braucht es überhaupt die großen Namen? Erinnern wir uns an die WM 2019 in der Slowakei, als es vorher hieß, das ist der schlechteste Kader der finnischen WM-Geschichte und was passiert? Dieses Team wird Weltmeister. Also da kann natürlich auch so eine Dynamik entstehen, so eine Jetzt-Erst-Recht-Haltung und auch eine, wir haben ja keine großen Stars, wir sind alle so auf einer Ebene und gerade taktisch, technisch sind die Finnen natürlich immer gut, läuferisch, wenn du gegen die 1-0 zurückliegst, ist es nicht ganz so einfach. Das heißt, natürlich ist der finnische Kader im Verhältnis dazu, was wir vor ein paar Wochen bei den Four Nations gesehen haben, eine komplette Enttäuschung. Aber wer weiß denn, ob das nicht dem Team eventuell auch zugutekommen kann?
Genau, also ich habe ja auch bei den Ausrufezeichen nur aufgeschrieben, Turniermannschaft, ne? Also diese defensive Kompaktheit und dass du auch diese, ich muss wirklich sagen, in den letzten Jahren auch langweilige Spielweise, dass du immer Five-Back, immer so aufbaust, immer Double Swing auf beiden Seiten, immer sind alle Spieler zusammen, immer rückt man kompakt raus, kompakt wieder zurück. Ist ein bisschen langweilig, ist natürlich aber auch für den Gegner echt nervig, wenn du eine Mannschaft hast, die so gut zusammenarbeitet. Und diese defensive Kompaktheit, ja, wenn du halt, was für dich, Dritter, Vierter wirst in der Gruppe, das kann dann halt auch eben im K.O.-Spiel einfach dazu führen, dass du das gewinnst und dann halt im Halbfinale stehst, so wie das Finnland oft gemacht hat. Man muss einfach sagen, auch in den letzten Jahren, also 2019, 2022 Weltmeister, 2021 Silber, in den letzten beiden Turnieren keine Medaille. Also da war Finnland einfach auf diesem hohen Niveau nicht mehr mit dabei. Und dann ist für mich auch trotzdem nochmal ein Fragezeichen, auch wenn Kompaktheit ein Ausrufezeichen werden kann. Aber es ist für mich auch ein Fragezeichen, ist das noch modern, so wie Finnland die letzten Jahre gespielt hat? Oder ist da nicht einfach das Tempo und Scheibe tief und schnell hinterher und vielleicht ein bisschen Kreativität von den anderen Mannschaften, von den anderen Top-Mannschaften oder großen Eishockey-Nationen nicht einfach besser?
Ja, aber wenn jetzt Otto Rehhagel hier sitzen würde, würde er sagen, modern ist was gewinnt, ne? Also, das ist ja wirklich so. Also, den kann es doch scheißegal sein. Vielleicht ist es auch wirklich ein Vorteil, weil, also ich, 23, als ich in Tampere war, hat man wirklich gemerkt, diese Erfolge der vergangenen Jahre. Vergessen wir nicht, dass die auch noch Olympiasieger geworden sind und die noch bei der U20-WM so viel gewonnen haben und U18-WM und die ganzen hohen Draftpicks und sowas. Da war Finnland ja auf einmal so das spannendste Eishockeyland der Welt und da war auch eine ganz andere Erwartungshaltung da. Und dann waren die Leute ja schon nach dem zweiten Spieltag beleidigt, dass die Mannschaft nicht so gut gespielt hat. Rantan hat ja damals gar nichts gerissen, weil es ja der große Superstar. Und vielleicht ist jetzt auch die Laune, die Stimmung wieder eine andere, weil man eben nicht jetzt so als das Superteam und als der Favorit ins Turnier geht, sondern ich glaube, es wird wieder nicht so viel den Finnland erwartet und das kann dem Team auch ganz zugutekommen. Okay, weiter geht's. Reden wir mal über ein Team, was sehr viel anders spielt und immer sehr viel Freude bereitet. Die Letten, die haben noch nie Gold geholt, noch nie Silber, aber im eben besagten Turnier 23 in Finnland ja Bronze gewonnen mit der Riesenparty. Das war ja auch die Heim-WM für sie, wo da irgendwie 10.000 Letten darüber geflogen sind. Das war herrlich. Vergangenes Jahr war dann ein bisschen bitter, Neunter geworden, Vorrunde raus, aber eben ganz knapp. Und Players to Watch, da bin ich extrem überrascht, weil wir haben doch alle gelesen, dass Kaspar Staugavinsch im November seine Karriere beendet hat. Er wollte nicht mehr. Und auf einmal ist er wieder dabei. Also das finde ich völlig strange und ist natürlich Kopf und Herz dieses Teams. Und ja, dass auf einmal einer quasi aus dem Ende der Karriere sagt, ach komm, die WM spiele ich noch, finde ich irgendwie witzig.
Ja, auf jeden Fall. Er war ja auch 2023 da mit dabei und es spricht auch irgendwie so ein bisschen für diese Mannschaft. Also man muss halt schon auch sagen, Bronze 2023 war ein Ausrutscher nach oben. Ja, bei allen anderen großen Turnieren, neben Olympia noch mit dabei, war Lettland nie besser als Siebter. Ja, und das ist immer so ja zwischen 8 und 10 normalerweise. Artus Silovs hat da einfach sehr, sehr stark gespielt und dann war diese Mannschaft bunt zusammengewürfelt. Also ich schaue nochmal zurück auf 2023 aus 13 verschiedenen Ligen. Kein absoluter Superstar, aber Daugavinsch zum Beispiel waren auch schon mit dabei. Oder die Bukats-Brüder, die wir immer wieder mit dabei haben. Oder Danslot Schmelis, der war damals schon dabei. Jetzt hat er für die Providence Bruins schon gespielt in der AHL, 33 Punkte auch in der NCAA gemacht, 21 Jahre jung. Daugavinsch hast du schon genannt, Christos Gudlevski ist natürlich im Tor, zweimal Torwart des Jahres geworden in der DEL. Muss man sagen, jetzt keine guten Playoffs gespielt, ja, kann aber trotzdem.
Nee, überhaupt nicht, ne? Ja. Da war er schwach, muss man sagen. Aber nochmal ganz kurz zu Daugavinsch, was ja echt witzig ist. Bei Wikipedia steht schon, ist ein ehemaliger Eishockeyspieler. Bei Elite Prospect steht Status Retired. Aber gleichzeitig steht, dass er bei der WM dabei ist. Also das ist ja wirklich verrückt. Weil er hat wirklich im November aufgehört.
In der WM, also, bei der WM heißt dann, er macht das 1-0 gegen Kanada. Also das. Ja, wen hast du noch? Eduard Strahlmarx hast du noch rausgesucht, ne? 51 Punkte für Kladno in dieser Saison.
Ja, und 23 Tore, ne? Und wechselt jetzt in die AHL. Also das ist ein Mann, weil ich habe mich ja so ein bisschen gefragt, wer soll denn da die Tore schießen? Aber Kollege Strahlmarx ist auf jeden Fall einer, der es machen kann, ne?
Ja. Und dann sind die Ausrufezeichen bei Lettland ja immer bei den Turnieren eine Mannschaft, die geschlossen auftritt, die fightet, die echt extrem unangenehm ist, also die schon Eishockey spielen kann und auch zocken kann, aber die du halt erstmal bekämpfen musst, also musst dich auch irgendwie auf diese Spielweise einstellen, dann die Fans, die da eigentlich immer mit dabei sind und auch gerne reisen, ja, und jetzt ist jetzt dann, ja, auch nicht so weit jetzt in dem Fall für die entfernt, da die haben eigentlich den Vorteil, dass sie in alle WM, potenziellen WM-Spielorte zumindest ungefähr die gleiche Anreise haben, trotzdem gibt es auch Fragezeichen bei dieser
Mannschaft. Ja, ich finde die Tiefe in der Defensive. Jetzt darf man natürlich nicht vergessen, Lettland hat irgendwie noch nicht mal 2 Millionen Einwohner. Da ist es eh ein Wunder, dass diese Nation regelmäßig so viele gute Eishockeyspieler herausbringt, dass man bei WMs immer konkurrenzfähig ist. Aber in der Defensive fehlt mir doch ein bisschen was, muss ich sagen.
Dann kommen wir zu einer Mannschaft, die möglicherweise mit Lettland ums Viertelfinale kämpft, nämlich die Slowakei. WM-Medaillen, einmal Gold, zweimal Silber, einmal Bronze, wobei die ganz goldene Zeit der Slowaken ja so Mitte, Ende der 90er, Anfang der 2000er dann eher war.
Noch als ja auch noch viele Leute gespielt haben, die noch in der Tschechoslowakei ausgebildet wurden. Als die Slowakei dann selbstständig wurde, finde ich, gab es schon so eine kleine Delle, also zumindest in der Ausbildung. Und jetzt kommen sie aber wieder hoch.
Genau, und also vielleicht noch kurz, letztes Jahr im Viertelfinale gegen Kanada raus, Siebter geworden, die Slowaken, Players to Watch. Und da könnte man natürlich jetzt hoffen auf irgendwie so Spieler wie Slavkovský und Nemec, die letzten Jahre, also die jetzt schon sich in der NHL schön langsam etablieren, die sind aber nicht mit dabei. Auch so ein Tatar fehlt im Kader aktuell noch, während wir aufnehmen. Und dann kommt aber da schon so ein bisschen die nächste Generation und ich würde da eher auf die jungen Spieler so ein bisschen schauen. Dalibor Dvorský, 19 Jahre alt, an Nummer 8 gedraftet, 21 Tore in der AHL geschossen in dieser Saison, erste Spiele auch schon gemacht in der NHL für die St. Louis Blues. Bei U20-Weltmeisterschaften, 4 U20-Weltmeisterschaften hat der Mann gespielt. Ja, 20 Punkte in 19 Spielen, also über einen Punkt pro Spiel.
Samuel, ist das Weltrekord? 4 mal U20 zu spielen?
Also recht viel öfter, ist schwierig, glaube ich. Ja. Samuel Honzek, auch ein junger Spieler, 20 Jahre jung, an Nummer 10 gedraftet, jetzt die ersten 5 Spiele gemacht für Calgary. Adam Sikora, ebenfalls ein AHL-Spieler, 20 Jahre alt. Und im Tor noch Samuel Hlavaj, 23, spielt für die Iowa Wild zwar nicht gedraftet, aber von der Minnesota-Organisation verpflichtet. Also, das sind so Players to watch. Ist für mich aber sowohl Ausrufezeichen als auch Fragezeichen. Also Ausrufezeichen jung und forsch und unbekümmert, ja. Aber Fragezeichen dann halt auch, ja, was ist mit den Erfahrenen und was ist vor allem mit den absoluten Topspielern der Slowakei, die halt auch in der NHL sind.
Ja, du siehst ja, dass da echt gerade ein Umbruch passiert. Ne? Also wir haben es ja in den letzten Jahren noch gesehen, dass die bei den U-Turnieren, sei es dieser Gretzky-Linker-Cup, sei es U18, sei es U20, sind die Slowaken ja wieder deutlich besser, als sie das vor so 10 Jahren waren. Aber klar, die Leute brauchen natürlich etwas. Und wenn du sehr viele Junge hast, dann ist vielleicht auch nicht immer ganz so einfach, wer dann die Führung in der Kabine übernimmt. Ne? Also warten wir es mal ab, wie die spielen. Aber ich glaube, die Slowaken werden in den nächsten 4-5 Jahren auf jeden Fall wieder auch vielleicht mal ein Medaillenkandidat sein bei einem Turnier. Dieses Jahr ist es vielleicht noch ein bisschen früh.
Eine Top-Mannschaft haben wir noch und für mich ist das tatsächlich auch ein Anwärter auf den Titel zum Schluss in dieser Gruppe A, die Schweden.
Absolut, haben ja schon 11-mal Gold geholt, 19-mal Silber, 22-mal Bronze, also einer der ganz Großen der Eishockey-Welt, erzählen wir euch jetzt nicht für euch was Neues. Vergangenes Jahr auch eine überragende Vorrunde gespielt, aber dann, also alles gewonnen da, ne? Wir erinnern uns, wie die da durchgepflügt sind und dann im Halbfinale kompletter Einbruch, 3-7 gegen Tschechien, da war ja irgendwie jeder Schuss der Tschechen drin und die Schweden dachten, was ist denn hier los, wissen gar nicht, was Sache ist. Ja, jetzt haben sie eine Heim-WM. Da ist natürlich nochmal richtig Qualität da. Das ist natürlich dann immer der Vorteil, wenn du so eine krasse Eishockey-Nation bist, dass du dann zu Hause spielst, dann kommen auch mal ein paar Leute mehr. Wobei man sagen muss, dann fange ich immer von hinten an, die Fragezeichen ist, wenn ich überlege, wer da vergangenes Jahr alles in der Defensive rumstand. Das war ja quasi deren Olympiakader. Da waren Viktor Hedman, da waren Erik Karlsson, da waren Rasmus Dahlin. Alle drei dies Jahr nicht dabei. Und deshalb habe ich so ein bisschen Fragezeichen, ob die Defensive nicht so gut ist. Also natürlich sind da immer noch starke Leute bei. Das sind immer noch Schweden, immer noch viele NHL-Leute und auch Leute aus den europäischen Ligen, die wirklich gut sind. Also das wird im Turniervergleich, ist das eine der besten Defensiven, gar keine Frage. Für die Vorrunde wird das easy reichen. Aber reicht das auch, um dann im Endeffekt in dem Halbfinale oder Finale gegen Crosby und MacKinnon spielen zu können? Warten wir es mal ab.
Ja, und vor allem habe ich halt auch so ein bisschen Fragezeichen, was jetzt typisch war für die Schweden, und du hast es ja gerade angesprochen, überragende Vorrunde letztes Jahr, dann Halbfinale 3-7 gegen Tschechien, also da, wo du halt dann dir gedacht hast, okay, das kann vielleicht auch eine Mannschaft sein, die Gold spielt oder Gold holt dann da raus, und wenn wir jetzt auch schauen, also 2017, 2018 haben die Schweden Back-to-Back Gold geholt. Ja? Und wenn wir jetzt einmal die letzten Turniere uns anschauen, 2024 Gruppensieger im Halbfinale 3-7 gegen Tschechien, 2023 Gruppenzweiter im Viertelfinale gegen Lettland verloren 1-3, 2022 Gruppenzweiter im Viertelfinale 3-4 gegen Kanada, 2021 Ausnahme, Viertelfinale sogar verpasst, 2019 Gruppendritter und im Viertelfinale 4-5 nach Verlängerung gegen Finnland. Also das zieht sich halt durch die letzten Jahre.
Die haben ein Problem im K.O.-Spiel, ne?
Genau, ja, das zieht sich durch die letzten Jahre durch. Trotzdem für mich mit diesem Kader, und dann schauen wir so ein bisschen auf die Players to Watch, ein absoluter Favorit auf eine Medaille, auch auf den WM-Sieg. Ich weiß gar nicht, ob es da einen Player to Watch jetzt überhaupt gibt, aber also Leo Carlsson als jungen Spieler, glaube ich, müssen wir schon rausgreifen, ja, was der mit seinen 20 Jahren jetzt in der NHL gespielt hat bei den Anaheim Ducks.
Ja, 20 Tore, 25 Vorlagen, war schon echt eine starke Saison, dem guckt man ja auch gern zu, aber du hast schon recht, das ist einfach diese Tiefe im Sturm, Lukas Raymond, Forsberg, Zibanejad, Lindholm, dann halt eben Karlsson, also das ist auch eine Top 6, die sich manch ein NHL-Verein gerne mal aufs Eis stellen würde.
Ja, und in der Verteidigung, also ich verstehe, wo du herkommst, ne? Mit
ist drei der Frage, was möglich wäre.
Genau, ja, genau.
Ich trotzdem immer noch sehr gute Leute, ja, sage ich ja. Also, aber es wäre natürlich deutlich besser möglich.
Aber das sind größtenteils halt auch NHLer. Ich bin sehr gespannt und vielleicht
Larsson
auch nochmal.
Und so,
ja, genau. Adam Larsson, Markus Pettersson, die vielleicht Jonas Brodin, die vielleicht jetzt auch dann auch in einem potenziellen Olympiakader vielleicht dann sogar eine Außenseiterchance hätten, aber dann natürlich dann eher die Ergänzung wären zu den Dahlins, Hetmans, Karlssons. Aber trotzdem, ja, da in der Verteidigung für eine Weltmeisterschaft, da schon auch nicht so schlecht aufgestellt.
Und ja, für die Vorrunde wird es easy reichen.
Genau.
Die Frage ist, und das ist ja der schwedische Anspruch, es ist ja nicht der Anspruch, ins Viertelfinale zu kommen, es ist recht nicht bei einer Heim-WM, wenn das Finale in Stockholm stattfindet. Der Anspruch ist ja, Weltmeister zu werden. Und da frage ich mich, kann diese Defensive, wenn denn Kanada so weit kommt, wirklich MacKinnon, Crosby stoppen?
Und im Tor sind sie ganz offensichtlich so aufgestellt, dass sie einen NHL-Goalie, der jetzt ja raus wäre in den Playoffs mit den Ottawa Senators, zu Hause lassen können.
Ja, das ist absolut richtig so. Ulmark ist nicht dabei, aber Markström ist dabei, ne? Der jetzt auch nicht der Allerschlechteste auf diesem Planeten ist.
Nee, auf jeden Fall nicht. Und dann vielleicht noch ein Spieler, weil wir bei den Players to Watch sind. Ganz interessant finde ich Simon Edvinson in der Verteidigung. Detroit Red Wings, ja, Mannschaftskollege von Moritz Seider. Und da haben sie dann kurz nach Seider dann so einen ganz ähnlichen Typen dann eben verpflichtet. Also Seider, ja, natürlich Rechtsschütze, aber auch groß gewachsen, ja, stabil. Der Edvinson ist fast 2 Meter groß, 1,99. Den haben sie ja Nummer 6 gedraftet, dann die Detroit Red Wings. Also da haben sie innerhalb kürzester Zeit eben 2 junge Verteidiger aus Europa geholt. Und ich bin sehr gespannt, wie jetzt Edvinson zum Beispiel dann auf WM-Niveau spielt. Das war die Gruppe A, unsere Vorschau. Ihr seht das, wir kratzen teilweise ein bisschen an der Oberfläche, teilweise gehen wir ein bisschen tiefer rein. Wir gehen dann im Turnier natürlich noch tiefer rein, aber wir wollten euch einfach einen kompakten Überblick über diese Gruppe A bringen und das so in rund einer halben Stunde machen. Und das ist uns tatsächlich gelungen. Vielen Dank an Bernd Schwickerath.
Großes Lob an mich, bisschen auch an dich.
Und wenn euch das gefallen hat und ihr habt noch nicht supportet, dann startnext.com/WM-2025. Danke fürs Zuhören. Viel Spaß mit der Weltmeisterschaft.
Dankeschön.
Und natürlich auch mit den anderen Vorschauen.
Na klar.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.